NZZ Megaherz. Staffel 3.
Besser schlafen.
Verändert sich der Schlaf eigentlich im Verlauf der Lebenszeit? Oder schlafen wir immer gleich, mit 20 wie mit 70? Und kann man von Normen im Schlafverhalten sprechen, je nach Lebensalter? Hallo, hier ist Mengtian. Heute habe ich einen renommierten Schlafforscher zu Gast im Studio, der mit Selbsterfahrung und wissenschaftlichen Erkenntnissen zu diesem Thema Einblick geben kann. Dr. Alexander Bobet ist 85-jährig, betrieb 4 Jahrzehnte lang Schlafforschung und ist emeritierter Prorektor der Universität Zürich. Herr Bobet, ich freue mich sehr, konnte ich Sie für dieses Gespräch gewinnen.
Hallo.
Herr Bobet, Sie haben eine einmalige Sicht auf dieses Thema. In Ihren 85 Jahren haben Sie sicherlich bereits mehr als 25 Jahre selber geschlafen und auch einen Großteil Ihrer Wachzeit der Schlafforschung gewidmet. Lassen Sie uns aber mit einer aktuellen Frage beginnen. Wie schlafen Sie zurzeit?
Ich schlafe zum Glück recht gut und schlafe rasch ein. Ich bin ein Kurzschläfer, das war ich schon immer und das ist geblieben, auch im Alter. Also 6 bis 6,5 Stunden Schlaf ist das, was ich mir der Schlaf hergibt in der Nacht.
An einem Stück oder teilen Sie das auf?
Ich teile es nicht absichtlich auf, aber manchmal muss ich ihn unterbrechen, 1-2 Mal in der Nacht, aber sonst ist es eigentlich
und
am
wenn
Stück.
Sie aufwachen, dann
kann ich wieder schnell einschlafen.
Okay, dann stehen Sie nicht auf und trinken einen Schnaps oder so?
Nein, mache ich nicht.
Und machen Sie Mittagsschläfchen, Powernap?
Nein, habe ich nie gemacht. Ah. Und wenn ich es mache, dann fühle ich mich gar nicht gut nachher. Ah. Ich bin einer jener Personen, die eben nicht profitieren von einem Mittagsschlaf, sondern eher sich nachher schläfrig fühlen und eben der Erholungseffekt des Mittagsschlafs ist bei mir nicht vorhanden und ich weiß das und deshalb versuche ich es gar nicht.
Und dösen Sie auch mal vor dem Fernseher ein oder das, geschieht das nicht?
Das kann ich nicht abstreiten. Ich glaube, das ist im Alter mehr und mehr so, aber das ist ja eigentlich kein wirklicher Schlaf, also kein erholsamer Schlaf, aber die Aufmerksamkeitsspanne lässt nach und je nach Fernsehsendung ist sie mehr oder weniger vorhanden.
Ja, das ist sehr diplomatisch ausgedrückt, genau. Und ich frage gerade mal unverschämt.
Ja,
ist das,
bitte, ja.
Ist das Vorurteil von senilen Bettflucht denn wahr?
Also statistisch gesehen ist es so, dass Leute, die älter werden, früher aufwachen. Also der Schlaf verschiebt sich eher in Richtung früher ins Bett und früher wach sein. Das kann man feststellen, aber das ist nicht bei allen Menschen so. Aber das ist eine Eigenschaft des Alterns.
Und Sie können das natürlich bezeugen. Sie tragen eine Eigenkreation von der Tracking-Armbanduhr, so wie ich das verstehe.
Richtig.
Und das seit September 82.
Ja, das haben Sie gut recherchiert.
Damals waren Sie ja gerade mal 43.
Ja,
also
ja.
Eine sehr lange Selbstaufzeichnung.
Ja, richtig. Ja.
Wie stehen Sie eigentlich zu Smart Devices heutzutage? So die ganzen Apple Watches und Fitbit-Uhren und so. Trauen Sie diesen Technologien?
Also sie werden immer besser und besser und können sehr viel aussagen über den Schlaf und andere Körperfunktionen. Aber ich bleibe bei meinem einfachen Gerät, weil ich das eben schon so lange trage und werde das auch noch einige Zeit hoffentlich tragen und lese immer die Daten aus. Ich habe keine Gelegenheit mehr, sie zu analysieren in letzter Zeit, weil mir die Leute fehlen, die mir dabei helfen würden, aber ich hoffe immer noch, dass ich diese Analyse doch noch zur Zeit durchführen kann, dass wieder etwas Interessantes herausschaut.
Also, ja, es ist eine super Langzeitstudie.
Eben, es ist die einzigartige Langzeitstudie. Ich glaube, es gibt niemanden, der so lange den eigenen Schlaf auf diese Weise aufgezeichnet hat.
Ja, und was, Sie sagen einfache Aufzeichnung, was genau
Es ist die Bewegung, die aufgezeichnet wird. Also wenn man ruhig ist, dann gibt es keine Impulse. Und wenn man sich bewegt, werden Impulse aufgezeichnet, gespeichert. Und alle 2 Minuten wird diese Zahl von Impulsen dann im Speicher abgelegt. Und das kann man dann auslesen. Und je nachdem, wenn man sich viel bewegt, sieht man also zwischen 0 und 256 die Zahl, die Intensität der Bewegung.
Wenn Sie das jetzt vergleichen, also die Analysen, die Sie schon gemacht haben, haben Sie anders geschlafen mit 40, mit 50, mit 60?
Ja, ich habe die Schlafzeit hat abgenommen während den Jahren, besonders während den Jahren, in denen ich in der Fakultätsleitung und der Unileitung tätig war. Also das hat sich wahrscheinlich auch etwas niedergeschlagen in der Schlaflänge, in der Schlafdauer. Und nachdem ich das aufgehört hatte, nahm der Schlaf wieder zu, die Schlafdauer wieder zu. Also das war ersichtlich aus diesen Aufzeichnungen.
Also das ist jetzt faktisch ausgesprochen, aber hatten Sie einfach weniger Zeit zum Schlafen oder war es mehr Stress oder machen Sie das überhaupt an bestimmten Faktoren fest?
Nein, ich kann es nicht festhalten. Das ist wieder etwas, was sich über die Jahre hinweg ergeben hat, was ich jetzt gesehen habe aus diesen Aufzeichnungen, aber ich habe es selbst nicht so wahrgenommen. Ich habe einfach normal gelebt und geschlafen und da habe ich da bei dieser ersten Analyse gesehen, wie sich das verhalten hat.
Und das war auch immer monophasisch geschlafen, ja, also nie irgendwie aufgeteilt?
Nein, monophasisch immer, aber ich reiste sehr viel und da gab es natürlich Veränderungen der Phase, weil wenn man nach Übersee reist, dann schläft man ja zu einer anderen Zeit. Und diese Veränderungen, die sind sehr gut ersichtlich in diesen Aufzeichnungen, weil das verschiebt dann den ganzen Rhythmus um einige Stunden.
Sind Sie also durchschnittlich oder ein relativ typischer Fall im betreffend Schlaf oder sind Sie innerhalb der Normen oder gibt es überhaupt Normen?
Ja, ich gehöre zu den Kurzschläfern und das ist aber, ich würde sagen, immer noch innerhalb der Norm, wenn man von Norm überhaupt sprechen kann, weil es gibt natürlich extreme Kurzschläfer, die mit 3-4 Stunden Schlaf auskommen. Die sind aber sehr selten und dann gibt es extreme Langschläfer auch und ich bin eher auf der Kurzschläferseite, aber ich denke, solche wie mich gibt es wahrscheinlich noch einige.
Ja, ich denke auch. Alexander Bobet ist 1939 in Budapest geboren. Er studierte Medizin in Genf und Zürich, forschte am MIT in den Vereinigten Staaten und habilitierte am Pharmakologischen Institut der Universität Zürich. In den letzten 8 Jahren vor seiner Emeritierung in 2006 war er als Dekan der Medizinischen Fakultät sowie Prorektor für den Bereich Forschung an der Uni Zürich tätig. Bobet war Präsident der Europäischen Gesellschaft für Schlafforschung und hat über 200 Publikationen auf den Gebieten der Pharmakologie, Schlaf- und Rhythmusforschung verfasst. Sein 2-Prozess-Modell der Schlafregulation wird noch bis heute viel zitiert von Forschenden. In 2019 erschien seine Autobiografie «Mehr als Schlaf – Erinnerungen und Erkundungen eines Schlafforschers». Darin gewährt er nebst dem Rückblick auf seine Laufbahn auch Einblicke in seine Kindheit in Ungarn, die Migration in die Schweiz und Selbstversuch mit LSD in den Studienjahren. Er schreibt darin auch von der philosophischen Auseinandersetzung mit der Wissenschaft seit seiner Emeritierung. Was lehrt ihn diese Beschäftigung mit der Philosophie? Das möchte ich ihn fragen. Herr Bobet, Sie schreiben in Ihrer Autobiografie unter anderem, wie Sie seit der Emeritierung die Philosophie beschäftigt.
Ja.
Ihre These, die Wissenschaft ignoriert die Ignoranz. Wenn Sie das also auf den Schlaf übertragen, in welchen Aspekten herrscht Ignoranz, herrscht Nichtwissen?
Ich würde sagen, in allen Aspekten, wenn man das genau ansieht. Aber das ist natürlich nicht die Ansicht der Schlafwissenschaft, weil man ja stolz ist auf das, was man, auf die Fortschritte, die man erzielt hat. Und da wurde tatsächlich schon einiges erreicht. Also das ist, ich möchte das nicht ignorieren, dass die Wissenschaft, die Schlafwissenschaft recht viel neue Einsichten gewonnen hat. Mhm. Aber die Grundfrage, was es mit dem Schlaf überhaupt auf sich hat, die ist immer noch vorhanden und offen. Und es gibt viele Theorien dazu, aber ein wirkliches Verständnis im eigentlichen Sinne ist ist nicht vorhanden und vielleicht kann man es auch nicht im üblichen Sinne verstehen, weil der Schlaf eigentlich zum Leben gehört. Und da könnte man auch fragen, was ist das Leben? Und da ist es vielleicht deutlicher, dass man Schwierigkeiten hat, das wirklich vernünftig zu definieren und zu erklären.
Sie haben auch mal in einem Interview gesagt, Forschung ist immer Verheißung. Also
genau, ja. Und die Forschung ist natürlich immer auf Fortschritt ausgerichtet und Fortschritt ist sehr abhängig, gerade in einem Gebiet wie Schlafforschung, von den Methoden, die man hat. Und die Methoden haben sich unglaublich entwickelt. Also vor allem die Mikroelektronik. Mhm. Bis in den 30er Jahren konnte man die Hirnstromwellen, also Einsichten, was im Gehirn eigentlich geschieht, gar nicht aufzeichnen. Man hat einfach Bewegungen im Schlaf aufgezeichnet, das konnte man schon früh. Aber das war eigentlich das Einzige, das Wenige, was man konnte. Und mit Berger, das war der Begründer der Elektroenzephalographie, also Hirnwellen, in den 30er Jahren fing eigentlich eine neue Ära an der Schlafforschung. Also die brauchte noch einige Zeit, bis man das wirklich anwenden konnte, weil die ersten Apparate noch sehr fehleranfällig waren und schwierig handzuhaben. Aber schon als ich die Schlafforschung begann, das war in den 60er Jahren, da hatte man sehr zuverlässige Geräte, die aber alles auf Papier aufzeichneten. Also die Kurven, die sah man auf dem Papier, Hunderte von Metern in einer Nacht und die musste man am Morgen dann auswerten und Seite um Seite anschauen, wie war der Schlaf in dieser Phase, in jener Phase und so weiter. Und das hat sich natürlich ganz gewaltig geändert. Heute wird alles digital aufgezeichnet und wird auch automatisch ausgewertet. Also diese Art von Fortschritt, die hat natürlich die Schlafforschung ungemein beflügelt. Heute ist es kein Problem mehr, den Schlaf und seine Phasen zu registrieren. Damals war das schon ein größeres, schwierigeres Unterfangen.
Absolut. Aber Technologie oder Technik ist das eine und der Kern ist ja das andere. Was würden Sie aus heutiger Sicht sagen? Was ist eigentlich Schlafen und warum schlafen wir?
Also was Schlafen ist, lässt sich festhalten aus den Hirnwellen, weil man sehr gute Korrelate hat zwischen Schlaf und Wachsein und den Veränderungen der Hirnwellen. Also da kann man genau beschreiben, welche Frequenzen wie zunehmen beim Einschlafen und die verschiedenen Schlafphasen. Und also von daher gesehen ist das die übliche Definition des Schlafs.
Angereichert mit philosophischen Aspekten, würden Sie das immer noch so sagen?
Ja, also der Schlaf natürlich hat auch eine subjektive Seite und das ist das, was man eigentlich nicht messen kann, sondern was man selbst erfährt. Und es gibt natürlich Diskrepanzen zwischen dem objektiven Schlaf, den man aufzeichnet, und dem erlebten und gefühlten Schlaf. Und da gibt es Leute, die behaupten, dass sie die ganze Nacht kein Auge zugemacht haben und man kann ihnen zeigen, dass das so nicht stimmt. Also da gibt es diese Diskrepanz, diese Dissoziation zwischen erlebten und aufgezeichnetem Schlaf. Und deshalb muss man vorsichtig sein, wenn man über Schlaf spricht, weil es immer noch eigentlich das ist, was man selbst erfährt und nicht, was man objektiv messen kann. Und von daher gesehen ist der Schlaf natürlich mehr als einfach die EEG-Wellen, die Korrelate sind für den Schlaf.
Als kleinen Ausflug jetzt in diesem Zusammenhang, sind Sie vertraut mit so Yoga oder Yoga Nidra insbesondere, also der yogische Schlaf, wo man sagt, es ist eigentlich Meditation bei vollem Bewusstsein?
Ja, ich habe auch einmal Yoga Nidra versucht und das ist eine interessante Art, in den Bewusstseinszustand zu ändern in Richtung Schlaf, ohne Schlaf. Und da gibt es natürlich recht vieles, was in diese Richtung geht. Die Meditation überhaupt ist ja ein Zustand, der nicht Schlaf ist, aber doch ein veränderter Bewusstseinszustand in Richtung von vielem, was im Schlaf auch auftritt. Also Ruhe, entspannt sein, entrückt sein von der üblichen Umgebung und so weiter.
Also schlafen oder anders gesagt, wach sein ist eigentlich das Gegenteil, komplett wach sein. Und sonst ist eigentlich alles immer Schlaf, ob das jetzt leichter Schlaf ist oder Tiefschlaf oder...
Ja, das ist interessant, weil es gibt gerade in der letzten Zeit vermehrtes Interesse an sogenannten Tagträumen. Mhm. Und es wurde gezeigt, dass der wirklich aufmerksame, das aufmerksame Wachsein, wenn man also wirklich da ist, eigentlich ein kleiner Teil unserer Wachzeit ist, sondern dass wir in vieler, sehr oft einfach wegschweben irgendwie in Tagträume. Das heißt, wir können unsere Gedanken dann nicht kontrollieren. Wir denken an irgendetwas, wir sind irgendwo anders, und obwohl wir immer noch präsent sind. Also diese Art von nicht wirklich aufmerksam wach sein, das ist viel häufiger, als man bisher gedacht hat. Und das ist natürlich auch nicht Schlaf und auch nicht Traum, aber es zeigt, dass Wachheit eben auch nicht eindeutig ist. Es gibt nicht nur Wach und Schlaf, sondern es gibt viele Zwischenstufen.
Und dort geht es mehr um Kontrolle, oder? Also es so geht Kontrollverlust? Oder?
Ja, genau, es geht um Kontrollverlust. Also in diesen Tagträumen verlieren wir die Kontrolle über unsere eigenen Gedanken. Die nehmen Selbstfahrt auf in irgendwelche Richtungen, und nachher realisieren wir, dass das geschehen ist, aber ohne unseres Zutun eigentlich.
Herr Bobé, wir haben für alle Gäste immer ein paar schnelle Fragen in unserer Sendung. Und das sind entweder Oder-Fragen oder auch ergänze den Satz.
Ja.
Sie dürfen gerne einfach spontan antworten und nicht groß überlegen, falls die das schaffen. Wie klingt das?
Versuchen wir es.
Herr Bobé, wenn Sie wählen müssten, würden Sie lieber schlafen wie Winston Churchill, also 5 Stunden pro Nacht und nachmittags einen Powernap, oder wie Goethe, der jeweils 10+ Stunden pro Tag schläft?
Also Churchill hat seinen Powernap absolviert, aber man weiß, dass das nicht ganz stimmt.
Ah.
Weil er hat auch sonst noch geschlafen. Es ist etwas ein Mythos, dass er so geschlafen hat. Aber ich denke, ein kurzer, intensiver Schlaf würde mir eher liegen als ein ausgedehnter Schlaf wie Goethe.
Lieber Powernap.
Lieber Powernap in der Nacht.
Okay. Würden Sie eher die Zeit als Forscher an der MIT oder die Zeit als Dekan der Medizinischen Fakultät der Uni Zürich nochmal erleben wollen?
Ich würde beides gerne nochmal erleben wollen.
Weshalb?
Weil beide in der Lebensphase sehr wichtig waren. Also ich war am MIT war ich Mitte 20 und in der Universität war ich da schon 60, und das war die Zeit, die wirklich günstig war für diese Aktivität. Das war so eine End-of-Career-Aktivität, während am MIT war ich noch ganz am Anfang. Also beides war sehr wichtig für mich.
Gleichwertig, okay. Ja. Ergänzen Sie den Satz: Mein Lieblingsphilosoph, meine Lieblingsphilosophin ist?
Ja, Cusanus.
Warum?
Er ist ein Philosoph des frühen Mittelalters, der unglaublich mutig war, sich gegen die damaligen Vorstellungen der Kirche aufgelehnt hat, obwohl er selbst ein Kirchenmann war, und Dinge gedacht hat, die in die Wissenschaft zeigen und die überhaupt außerordentlich, auch aus unserer Sicht heute, sehr mutig und fortschrittlich sind.
Und mein Lieblingsort, philosophische Bücher zu lesen, ist?
Wo auch immer.
Kommt nicht drauf an.
Nein.
Muss es kein...
Nein, ich brauche kein Setting. Okay. Ein spezielles Setting. Ja.
Schlafen bedeutet heute für mich?
Eine angenehme Notwendigkeit.
Forschen bedeutet für mich?
Ist das jetzt die Vergangenheitsform, die Sie...
Nein, heute.
Heute, ich forsche nicht mehr aktiv, sodass es für mich nicht mehr diese Bedeutung hat, die es für mich einmal hatte. Aber ich verfolge die Forschung von anderen immer noch möglichst intensiv. Und in dieser Hinsicht ist Forschung für mich nach wie vor wichtig.
Herr Bobe, Sie sind ja eigentlich Pharmakologe.
Ja.
Wie sehen Sie die Entwicklung von Schlafmitteln, die heute immer populärer werden? Oder sehen Sie das überhaupt so?
Es gibt keine wirklich nennenswerte Entwicklung, was die Schlafmittel betrifft. Das ist eines der Wunschgebiete der Pharmakologie, die sich nicht erfüllt hat. Es sind immer noch die Benzodiazepine der 60er Jahre, die heute dominant sind, obwohl man heute Alternativen sucht und auch gewisse hat. Aber man hat eigentlich keine wesentlichen Fortschritte gemacht in meinen Augen. Die Benzodiazepine sind viel ungefährlicher wie die früheren Barbiturate, die man bis in die 50er Jahre brauchte. Aber von sonst gibt es keine pharmakologischen echten Fortschritte in meinen Augen.
Höre ich da eher Enttäuschung raus, subtil, oder fast eine Erleichterung?
Nein, man muss das einfach anerkennen, dass das so ist. Auch die Pharmafirmen haben sich schon seit längerer Zeit abgekehrt von den Schlafmittelentwicklung. Es ist nicht mehr interessant, auch kommerziell nicht, weil eben eigentlich so wenig läuft in diese Richtung, obwohl noch heute sehr viele Leute Schlafmittel brauchen. Mhm. Die Hoffnung war auch für mich einmal, dass man körpereigene Schlafmittel entdeckt und auch anwenden kann. Und das war in den 70er, 80er Jahren ein ganz interessantes Forschungsgebiet, an dem ich mich auch beteiligt habe, eben körpereigene Schlafmittel, die also der Körper selbst produziert und dadurch eigentlich natürliche Schlafmittel wären. Aber das hat sich nicht bewahrheitet. Also mit anderen Worten, es gibt sehr viele Mittel, die potenziell in Frage kämen, aber die nicht anwendbar sind. Und das Einzige ist vielleicht Melatonin, das ja auch kein Schlafmittel ist, aber das doch eine körpereigene Substanz ist, die heute in der Rhythmusforschung angewandt wird und bei Jetlag zum Beispiel auch medizinisch angewendet werden kann. Mhm. Aber das ist eine Ausnahme.
Mhm. Ist der Einsatz von Schlafmitteln eigentlich in jedem Lebensalter geeignet? Oder ist es mehr empfehlenswert für die mittleren Alten, sage ich jetzt mal, oder die Jungen? Oder...
Also es sollte immer medizinisch indiziert sein, mhm, und das kann in jedem Alter notwendig sein, aber man weiß, dass im Alter der Schlaf auch subjektiv schlechter wird. Das heißt, viele Leute klagen im Alter vermehrt über Schlafprobleme, Schlaflosigkeit, und deshalb nimmt der Schlafmittelgebrauch im Alter auch zu. Mhm. Bei sehr alten Leuten sind dann die Nebenwirkungen auch werden immer deutlicher und deutlicher. Also es gibt Leute in hohem Alter, bei denen die üblichen Schlafmittel wegen der Nebenwirkungen gar nicht mehr angewendet werden können im eigentlichen Sinn. Und da steht man wirklich vor echten Problemen.
Also ist man eigentlich nicht immer gleich empfänglich für...
Nein, man hat die Nebenwirkungen wie zum Beispiel Gleichgewichtsstörungen. Mhm. Und Leute, die dann unter Schlafmitteln stehen und nachts aufstehen, stürzen. Also diese Sturzgefahr ist zum Beispiel eine der Nebenwirkungen. Und dann auch die Leute, die kognitiv im Alter etwas eingeschränkt sind, bei denen kommt es zu Verwirrungszuständen unter Schlafmitteln. Also auch da wieder ein Aspekt, der in den jungen Jahren nicht so ins Gewicht fällt, aber im Alter sehr deutlich.
Unterscheiden Sie da dabei zwischen pflanzlichen oder eben chemischen Mitteln?
Nein, ich habe jetzt immer von chemischen Mitteln gesprochen. Ja, okay. Die pflanzlichen Mittel wie Baldrian oder andere, die haben eine schwache Wirkung, die hier und da gebraucht werden kann, aber eigentlich nicht routinemäßig angewendet wird.
Ja. Sehen Sie Ähnlichkeiten vielleicht beim Einsatz von Pharmazeutika bei Schlafstörungen wie auch bei Depressionen? Greifen wir heute schneller mal zu Mitteln, die uns helfen könnten? Oder ist es mehr der Pille-Effekt, der uns da schon mal zufriedenstellen soll?
Ja, die Antidepressiva sind ja sehr verbreitet und da besteht sicher ein Bedürfnis, dass man mit Pillen die depressiven Verstimmungen zu beheben versucht. Die Nachfrage ist immer noch sehr groß. Von daher gesehen gibt es gewisse Ähnlichkeiten. Ja, Schlafstörungen treten ja auch bei Depressionen häufig auf. Also es gibt da auch Verbindungen. Aber eigentlich ja, sind das eigentlich zwei getrennte Domänen.
Ja, ja. Und also so wie ich das in Ihrem Buch verstanden habe, ist es fast kontraintuitiv. Nach einer schlaflosen Nacht geht es einem fast besser.
Das ist das Paradoxe, dass der Schlafentzug, das nennt man heute Wachtherapie, um das Ganze etwas angenehmer klingen zu lassen, das ist tatsächlich, hat eine antidepressive Wirkung. Also wenn man nachts depressive Patienten und Patientinnen wach hält, dann geht es ihnen in sehr vielen Fällen besser, aber leider nur vorübergehend.
Ja.
Sodass das eigentlich, und es ist eine sehr mühsame Therapie, weil es braucht ja Leute, die da mithelfen, die Patienten wach zu halten. Und von daher gesehen ist es wirksam, aber eben aufwendig und auch kommerziell nicht so interessant wie Pharmaka.
Die, ja, klar. Ja. Und auch, man kann ja sie auch nicht die ganze Zeit machen.
Nein, man kann behalten. Es nur beschränkt. Man hat dann versucht, Teile der Nacht zu verhindern, dass man da schläft, und da gibt es auch gewisse Erfolge, aber es ist immer noch eher ein experimentelles Feld, obwohl gewisse psychiatrischen Kliniken das schon eher routinemäßig auch anwenden. Also es ist nicht so, dass man das überhaupt nicht braucht, aber es ist nicht das Mittel der Wahl, würde ich sagen.
Ja. Was würden Sie also ganz generell einem Normalsterblichen, der nicht so Bezug hat zum ganzen Thema, einem 30-Jährigen und einem 50-Jährigen und einem 70-Jährigen Menschen vielleicht raten, damit sie besser schlafen können?
Also in jedem Alter ist der regelmäßige Schlaf wichtig, und regelmäßig heißt zur gleichen Zeit, möglichst zur gleichen Zeit zu Bett gehen und aufstehen, also den Schlaf nicht wild herumschieben, einmal die ganze Nacht wach bleiben und dann wieder am Tag schlafen. Also das sind solche Veränderungen, die den Schlaf beeinträchtigen. Und dann die Umgebung des Schlafes sollte möglichst schlaffreundlich sein.
Das
lässt sich nicht immer leicht herstellen, eben Dunkelheit, kein Lärm und die entspannte Umgebung, gewohnte Umgebung und so weiter. Also das sind alles Dinge, die, glaube ich, in jedem Alter wichtig sind.
Ja.
Und natürlich, je mehr man im Berufsleben steht, desto mehr ist natürlich auch der Stress ein Faktor, und der sollte auch nicht allzu groß werden, damit der Schlaf gut erhalten bleibt, weil oft ist der Stress und alles, was damit zusammenhängt, einer der Gründe, weshalb der Schlaf dann auch mitleidet unter diesem Stress, und dann sozusagen ein Circulus Vitiosus entsteht. Mit schlechtem Schlaf ist man noch mehr gestresst und so weiter. Also das sind die Dinge, die man vermeiden möchte.
Ja, eine häufig vorkommende Frage natürlich auch noch bei Paaren, also Fenster aufgekippt, also
ja,
so,
ja.
Oder nicht lieber?
Ja, also frische Luft ist sicher gut. Da gibt es, glaube ich, keine eingehenden Untersuchungen, die das einmal versucht haben abzuklären. Aber die Temperatur spielt eine Rolle. Man sollte also nicht zu warm, zu große Wärme haben im Schlafzimmer. Das, besonders im Sommer fühlt man ja das selbst, dass es manchmal schwierig ist, auch nachts zu schlafen, wenn die Temperatur hoch bleibt. Und natürlich sollte man auch Frieren verhindern, und das kann man meistens sehr gut mit Decken, auch wenn es draußen kalt ist und wenn man das Fenster offen hat.
Also Fenster gekippt und
ja,
mit großen Decken.
Würde ich sagen, genau. Ja, das ist es. Ja. Ja.
Herr Bobé, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für dieses Gespräch und für Ihren Besuch.
Sehr gerne, sehr gerne.
Wir verlinken die Infos zum Buch Mehr als Schlaf von Dr. Bobé in den Shownotes. Ich bin Montien. Bis zum nächsten Mal bei NZZ Megahertz. Besser schlafen. Macht's gut.